Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Boah, mir fliegt hier schon alles durcheinander, aber ich habe es geschafft, das wieder aufzufangen und zu ordnen. Tausende von Blättern, weil ich habe ganz viel für euch vorbereitet für heute den Podcast. Ich hatte so viele tolle Gedanken im Urlaub über diesen Podcast und was man noch alles machen kann und was man alles machen muss. Und überhaupt, ganz ehrlich, habe ich verdammt viel gearbeitet in dem Urlaub. Mache ich auch so nie wieder, habe ich mir geschworen. Wir waren 3 Wochen an der Nordsee, 3 Wochen Ameland, 3 Wochen Ferienhaus. Und was macht die Mama? Die schreibt am neuen Buch. Das war so, okay, ich habe viel geschafft am neuen Zwöller und bin quasi fertig. Aber es war auch echt anstrengend und die ganze Familie musste sich so ein bisschen danach richten. Und ich habe mir geschworen, nein, das machen wir so nie wieder. Dann hatten wir knalletolles Wetter an der Nordsee. Also die Nordsee war wie Mallorca. Das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht. In der Woche oder in den 10 Tagen habe ich dann auch mal mit dem Schreiben aufgehört. Aber den Rest der Zeit jeden Tag mindestens 2-3 Stunden. Und das hat erholungstechnisch nicht so den gewünschten Effekt gehabt. Das heißt, ich muss noch mal weg demnächst. Sieht aber im Moment schlecht aus, weil so viele Dinge los sind. Ich will aber nicht jammern. Ich finde es ja immer schön, wenn man was zu tun hat und wenn man glücklich ist mit dem, was man macht. Und das bin ich auf jeden Fall. Ich bin glücklich mit meinem Radio, ich bin glücklich mit meinen Büchern, ich bin glücklich mit den Hochzeiten, die ich mache, also die Trauredner-Sache. Das sind alles sehr, sehr schöne Sachen und ich freue mich immer, jetzt diesen Podcast mit euch zu haben. So ein Podcast ist nämlich, finde ich, noch was ganz anderes als Radio zu machen. So ein Podcast ist etwas, wo man so Zeit hat, wo man was erklären kann, wo man mal über was nachdenken kann, wo man noch mal ein bisschen tiefer einsteigen kann. Finde ich wichtig und finde ich schön, euch so begleiten zu können bei was immer ihr gerade tut, wenn ihr einen Podcast hört. Ich höre Podcasts beim Autofahren, auf dem Weg an die Nordsee habe ich viele Podcasts gehört. Ich höre Podcasts, wenn ich bügle zum Beispiel. Das finde ich großartig. Das ist so wie früher Kassetten hören. Wisst ihr noch? Früher 3 Fragezeichen, mehr brauche ich glaube ich nicht sagen, ne? Haben wir alle gemacht. Und so ähnlich ist ein Podcast, finde ich, der macht süchtig. Ja, damit ihr auch in den Genuss eines schönen Podcasts kommt, fange ich jetzt mal an und ich fange an mit dem Buch der Woche. Und das ist ein Buch, das ich wirklich gefeiert habe. Das ist ein Thriller von einer Autorin, die ich noch nicht kannte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist eines meiner Highlights 2022. Das weiß ich jetzt schon, weil es ein fantastisches Buch war. Von Jennifer Mentgens. Und das ist das Pseudonym von René Carté. Und dass die schreiben kann, das hat sie schon oft bewiesen. Sie hat Literaturwissenschaften studiert, die Henry-Nannen-Journalistenschule besucht. Sie war lange Redakteurin beim Stern. Dann kamen Drehbücher und Romane und jetzt eben ein Thriller. Elternhaus heißt der. Und darin geht es um Tobias Hansen, der ist Barpianist und jeden Abend zieht es ihn zu einer alten, leerstehenden Villa in einem noblen Hamburger Elbvorort. Da parkt er, bleibt im Auto sitzen und starrt dieses Haus an. Dann zieht eine Familie ein, die Familie von Yvette Winkler. Sie will da in der charismatischen Villa das perfekte Zuhause schaffen und sie will einen Neuanfang, auch für ihre kaputte Ehe. Tobias Hansen freundet sich mit den Winklers an. Er gibt den Kindern Klavierunterricht und geht bald mit großer Selbstverständlichkeit da ein und aus. Und lange ahnen die Winklers nicht, wen sie da ins Haus gelassen haben, bis er eines Abends mit Yvette und den Kindern alleine ist. Aus dem 1. Kapitel. Die Frauen waren verrückt nach ihm. Das ließ sich nicht vermeiden, wenn man das Aussehen hatte und Talent am Klavier. Er war Barpianist in einem der besten Hotels der Stadt, berühmt für seine Küche und die Terrasse am Fluss unter alten Lindenbäumen. As Time Goes By, Summertime, Ballad pour Adeline, Moonlight Serenade, Candle in the Wind. Er hatte alles drauf. Er untermalte ihre Träume musikalisch, während sie in den Samtsesseln der Bar saßen, die Beine übereinander geschlagen, am Champagner nippten, ihm zulächelten und mit der Fingerspitze über den Rand ihres Glases strichen, als wäre es der spitz gezeichnete Amorbogen seiner Lippe, die oben voller ausfiel als unten, ungewöhnlich, aber nicht ohne Reiz. Es ist eines dieser Bücher, die einen nicht loslassen. Das liegt zum einen an der spannenden Geschichte, das liegt aber vor allem an der Art, wie Jennifer Mentke schreibt. Das hat was Poetisches und trotzdem ist es hart und schnell. Tobias Hansen ist wie eine Zecke, die sich einsaugt in das Leben der anderen und ganz ehrlich auch in das Leben des Lesers. Aber nichts geschieht ohne Grund. Das ist ein großartiges Buch, eine großartige Story mit tollen Charakteren, die ganz genau beschrieben werden. Und das macht sie eben auch so echt und nachvollziehbar. Elternhaus von Jennifer Mentkes ist bei Fischer Scherz erschienen und zwar bisher als Paperback und als E-Book. Ich habe das Ding gesuchtet im Urlaub. Mein Mann hat sich schon gewundert und hat gesagt, bist du irgendwie dann, wenn du nicht selber schreibst, musst du lesen. Ne? Ja, musste ich, weil das Buch war wirklich, wirklich klasse. Ich sage ja, eines der Highlights für mich dieses Jahr, kann ich schon sagen. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich war ganz enttäuscht, weil ich dachte, boah, jetzt würde ich von der gerne noch eins lesen. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das nächste kommt. Auf die Post von Martina müsst ihr nicht warten. Die kommt und die geht über einen Aufreger in dieser Woche. Da waren echt die eingefleischten Winnetou-Fans auf 180, also ganz, ganz oben. Und ja, ich finde ja, man kann beide Seiten verstehen und deshalb habe ich versucht, das in der Post von Martina mal so ein bisschen zusammenzufassen. Lieber Ravensburger Verlag, zuerst einmal, das war drüber. Ganz eindeutig zu schnell und zu aufgeregt. Aber von vorne. Gerade läuft in den Kinos der Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou an und passend dazu gibt es ein Buch mit dem gleichen Namen. Nochmal ganz deutlich, es geht nicht um die Original-Karl-May-Bücher, die gibt's weiterhin. Es geht um dieses Kinderbuch. Das habt ihr jetzt aus dem Programm genommen, weil das Thema mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung und mit Rassismus belastet ist. Okay. Einerseits verstehe ich das. Die ganze Geschichte rund um Winnetou ist Quatsch und historisch vollkommen falsch. Karl May war nie in Amerika. Seine angeblichen Reiseberichte sind ein Märchen, eine Legende. Winnetou hat es nie gegeben. Und wenn es ihn gegeben hätte, dann hätte Old Shatterhand ihn getötet, wenn er ihn getroffen hätte. Er hätte seinen Skalp genommen und ihn der Regierung gebracht. Dafür hätte er als Weißer $20 kassiert und das wäre mehr gewesen, als eine Familie im Wilden Westen für ein Jahr zum Überleben gebraucht hätte. Das, was damals in Amerika geschehen ist, ist ein Genozid gewesen. So nennt man die Auslöschung von Völkern. Das ist da passiert. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und die Native People, so nennt man die Indianer politisch korrekt, die leben jetzt in Reservaten und kämpfen mit Arbeitslosigkeit, Armut, Drogen und Alkohol. Aber, und jetzt kommt das Aber, lieber Ravensburger Verlag, wem gehört eigentlich Kultur? Darf man keine Rasta-Frisur mehr haben, weil die einer anderen kulturellen Gruppe zugehört? Darf man jetzt keine Mandalas mehr malen oder Gebetsketten tragen, weil die woanders hingehören? Und darf man nicht mehr das Märchen des Winnetou erzählen? Und genau da hätte die Lösung gelegen. Warum habt ihr kein Vorwort in eurem Kinderbuch gemacht, in dem ihr darauf hinweist, dass es sich um eine Legende handelt, eine Erzählung, ein Märchen? Warum sprecht ihr nicht darüber? So doof sind unsere Kinder nicht, die können schon unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Ich meine, Einhörner gibt's ja auch nicht. Und wo wir dabei sind, warum wird so wenig erzählt über die Geschichte der indigenen Stämme, die brutal ausgerottet wurden? Nur, dass wir das wissen, kann helfen, ein Bewusstsein zu ändern. Und ganz ehrlich, da steht eine ganze Generation glühender Winnetou-Anhänger, die da überhaupt keinen Spaß verstehen. Man darf keine Angst vor einer protestierenden Gruppe Menschen haben. Man sollte seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Dann muss man auch keine Diskussionen führen. Winnetou hat nie gelebt, er ist eine Erfindung. Und ihr helft der indigenen Minderheit nicht, wenn ihr ein Märchenbuch vom Markt nehmt. Aber ihr würdet ihnen helfen, wenn ihr ein Kinderbuch darüber rausbringt. Darüber, was damals wirklich mit den Ureinwohnern Amerikas geschehen ist. Karl May war ein Träumer, ein großer Schriftsteller. Er war ein Künstler. Und Künstler müssen frei bleiben können. Lasst Winnetou auch für unsere Kinder das sein, was er ist. Eine Märchenfigur, eine Geschichte, ein Traum. Liebste Grüße, eure Martina. Das war ja echt eine Riesenstory, oder? Also eine Riesengeschichte um dieses Winnetou-Buch. Und ich finde tatsächlich, dass das alles so ein bisschen an Hysterie grenzt. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und man muss nicht sofort immer auf alles reagieren, finde jetzt ich. Und man muss vor allen Dingen seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Promi-Welt habe ich für euch und da hat Mark Terenzi diese Woche wieder mal den Vogel abgeschossen, der hat nämlich wieder eine neue. Nach Jenny Elvers ist jetzt Olli Kahns Ex Verena Kehrt am Start. Lustiges Karussell, was der da fährt, oder? Die beiden sollen angeblich von Freunden gerade verkuppelt werden und zwar mit einem Spiel. Verena und Mark verbringen 2 Wochen Seite an Seite und kriegen per Telefon Anweisungen, was sie machen sollen. Sie müssen aber nicht alles machen, nur um direkt allen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich finde ja, dass der sich gerade echt nicht mit Ruhm bekleckert. Das kommt mir so vor, als wäre der in einer recht frühen Midlife-Crisis angekommen. Und ich finde auch, dass ihm dieses Frauenkarussell nicht wirklich gut steht. Die große Vicky Leandros ist diese Woche 70 geworden und man kann von Schlagern halten, was man will, aber diese Frau ist eine Legende. Mit 13 sang sie sich in die deutsche Hitparade, mit 20 gewann sie den Eurovision Song Contest und insgesamt 55 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Sie ist die ewige Diva, das ewige Mädchen, sie ist Baronin, Politikerin, Köchin, Mutter und Oma und sie geht nochmal auf Tournee, sagt sie. Happy Birthday, liebe Vicky Leandros. Ich mag dich sehr, sehr gerne. Auch sehr gerne mag ich die Schauspielerin Elena Uhlig. Ich folge ihr auf Instagram, so wie viele hunderttausende andere auch. Und ich lache mich jedes Mal schlapp über sie und auch über ihren Mann, den Schauspieler Fritz Karl. Die beiden sind der personifizierte, gespielte Ehewitz und die sind richtig komisch. Aber Elena kann auch ernst. Sie moderiert jetzt in der ARD ein Gesundheitsmagazin und da hat sie verraten, dass sie keine einzige Diät mehr machen wird. Sie will sich dem Modedruck nicht mehr unterwerfen. Sie fühlt sich gut in ihrem Körper und auch gut mit Größe 46. Sehr gut, liebe Elena. Ich applaudiere und ich feiere dich gerade. Mehr Frauen so wie dich im deutschen Fernsehen und ihr wärt viel näher an uns normalen Frauen dran, als manche Schauspieler es jetzt sind. George Clooney ist im Film der Woche und der Film heißt The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten und das ist eine Tragikomödie und George Clooney brillierte als Sunnyboy im Paradies, der von einem Tag auf den anderen die Hölle auf Erden durchleiden muss und das Ganze spielt im Paradies, nämlich in Hawaii und als seine Frau Elizabeth nach einem Bootsunfall ins Koma fällt, muss der Anwalt Matt King, eben gespielt von George Clooney, mit den beiden pubertierenden Töchtern allein klarkommen und die eine nervt mit ihrer altklugen Art und die ältere Alexandra, die säuft und kifft. Und die steckt Matt außerdem, dass seine Frau eine Affäre hatte. Und jetzt soll er als alleiniger Treuhändler entscheiden, ob dieses geerbte Grundstück seiner weit verzweigten Großfamilie an Baulöwen verscherbelt werden. Naja, und dann würde auch noch das letzte Stück vom Paradies sterben. Also es ist tatsächlich eine echt gute Komödie. Also es ist nicht nur Klamauk, sondern es ist wirklich auch so ein bisschen ernst dahinter. Es geht um Umwelt, es geht um Umweltschutz. Es geht aber auch um Männlichkeit und um so ein bisschen Drama im Mannsein. Das ist richtig großes Kino. Kann man die Woche gucken auf dem Disney Channel in mehrmaliger Wiederholung und kann ich euch nur empfehlen, The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten. Der Gast der Woche steht an und als Gast der Woche habe ich eine Frau, über die ich mich sehr gefreut habe, dass sie bei mir ist. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich das Lesen sehr, sehr hoch halte und gerade Kinder, finde ich, sollte diese Welt nicht vorenthalten werden. Also Kinder und Bücher, das ist eine der schönsten Kombinationen, die es gibt. Und natürlich gibt es Kinder, die das nicht so gerne machen. Es gibt Kinder, die sind Leseratten und es gibt Kinder, die sagen, boah, bleib mir weg mit Büchern. Ich habe eine Kinderbuchautorin in dieser Woche als Gast der Woche. Steffi Bund heißt sie und sie wird mit mir darüber sprechen, wie wichtig das Lesen für Kinder ist und natürlich auch über ihre Bücher reden. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Steffi Bund.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Jetzt freut es mich ja sehr, dass Sie da sind und dass wir heute über Ihre Bücher und allgemein über Kinderbücher sprechen. Was machen Sie denn im wirklichen Leben?
Ja, im wirklichen Leben bin ich Lehrerin, Grundschullehrerin.
Da liegt das natürlich nahe, oder?
Ja, da liegt das unheimlich nahe. Ich sage immer, so nährt ein Traum den anderen.
Sie müssen auch, ich kenne das von den Lehrerinnen meiner Tochter, Sie müssen auch fürs Lesen kämpfen in der Schule, oder?
Ja, fürs Lesen kämpfen schon, aber die Kämpfe sind mehr meist in dem Bereich, wenn das Lesenlernen ein bisschen schwierig wird. Ich muss sagen, die Lesestunden an sich, die sind eigentlich niemals Kämpfe. Das sind die allerbeliebtesten Stunden bei den Kindern.
Ich finde ja nur, dass man merkt, dass die Kinder weniger lesen. Das höre ich von den Eltern und die sind auch dann teilweise ganz verzweifelt. Meine Tochter liest zum Glück sehr, sehr gerne und deshalb hat die auch freie Bahn. Jetzt neuerdings hat sie Comics entdeckt. Das ist jetzt nicht mein Favorite, ja. Aber ich lasse sie, weil ich denke, ach komm.
Sie liest.
So ein bisschen Donald Duck hat noch keinem geschadet.
Ja, das finde ich auch.
Wie war das denn bei Ihnen? Wie kamen Sie dazu, Kinderbücher zu schreiben?
Ich schreibe eigentlich, seit ich Buchstaben zu Papier bringen kann und habe schon immer Geschichten geschrieben, kann mir das Leben ohne Schreiben eigentlich gar nicht vorstellen. Nichtschreiben ist bei mir genetisch nicht vorgesehen. Wenn ich nicht schreiben darf, bin ich unglücklich. Ich kann auf eine Menge verzichten, aber nicht aufs Schreiben. Und konkret zu Kinderbüchern. Das erste Projekt, diese 8 Arme für alle Fälle, das hatte eine sehr lange Reifezeit, weil mir dazwischen ein Studium und 4 Kinder gekommen sind und irgendwann merkte ich einfach, diese Geschichte muss zu Papier. Ich hatte die praktisch Wort für Wort im Kopf, so dass ich den ersten Band eigentlich direkt niederschreiben konnte.
Worum geht's denn in Ihren Büchern?
In meinen Büchern geht es für gewöhnlich um spannende, rasante Geschichten, bei denen Kinder die Hauptrolle spielen, Helden von nebenan, Geschichten, die auch nebenan passieren können, wo die Leser sich vorstellen können, ich gucke aus dem Fenster und da laufen sie entlang. Vicky, Rieke, Jo und Kante, meine 4. Und die lösen halt in jedem der Bände aus meiner Kinderkrimi-Reihe 8 Arme für alle Fälle einen Fall. Mhm. Und mir ist wichtig, dass das rasante, witzige Geschichten sind, warmherzige Geschichten und am Ende muss alles gut werden.
Was finden Sie das Faszinierende an Kindern? Sie sind ja nicht nur Kinderbuchautorin, Sie sind auch noch Grundschullehrerin. Wenn Sie das jetzt in einem Satz zusammenfassen, was ist das Tolle an Kindern?
Kinder sind unheimlich lebendig, unheimlich ehrlich und geben einem eigentlich immer eine Menge Vorschussvertrauen. Also mit schief läuft mit Kindern, das muss man schon ganz schön verbocken. Also dieses offene Entgegenkommen, das finde ich großartig. Diese Bereitschaft mitzugehen, ist einfach fantastisch.
Wie kommen Sie auf die Figuren in Ihren Büchern? Das sind ja Bücher, ab wann kann man die lesen? Was würden Sie sagen?
Also zum Selberlesen so ab ungefähr 8 Jahren. Mhm. Vorlesen ein bisschen eher. Das Gros meiner Kinderleser ist so ab 3., 4. Klasse.
Mhm. Und woher kommen die Figuren?
Ja, die Figuren, die haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Die Figuren, jeder einzelne für sich, hat kein konkretes Vorbild, aber ich schwimme ja im Stoff.
Mhm.
Mit meiner Familie, mit meinen Schülern, hier und da ein Spruch, da ein Charakterzug und nach modellieren sich diese Figuren so zusammen und irgendwann wusste ich, ja, das ist Jo, das ist Rieke und habe dann noch ein bisschen gefeilt und ausgebaut und schreibe mir dann für jeden meiner Darsteller auch jeweils einen wirklich sehr ausführlichen Steckbrief. Das erscheint nachher gar nicht alles in den Büchern. Das brauche ich halt, um diese Figur zu entwickeln, um die Figuren authentisch auftreten zu lassen.
Damit sie für Sie klar sind, ne?
Ja, damit sie für mich klar sind und damit ich weiß, wer in welcher Situation wie handelt.
Ja.
Damit die Handlung einfach lebendig und glaubhaft ist.
Erkennen sich denn manchmal Ihre Schüler da wieder? Ist das nicht total spannend für die, wenn die jetzt so ein Buch lesen von der Lehrerin und denken, ey, das war doch bei uns in der Klasse.
Ja, ich glaube, das war bei uns in der Klasse. Das kann durchaus schon passieren. Aber dass Schüler sich konkret wiedererkennen, nein. Eigentlich nicht. Manchmal, wenn konkret ein Spruch fällt, wo ich denke, mein Gott, ich kann mich vor Lachen kaum noch halten, da frage ich dann auch schon mal. Oder wenn ein Kind einen Witz gerissen hat, ob ich den benutzen darf. Mhm. Ja. Aber für gewöhnlich finden die Kinder das toll.
Die Oktopusse, so heißt diese Bande bei Acht Arme für alle Fälle, die ermitteln im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, zumindest in plötzlich Brause, Diebe, Liebe und 10 Ziegen. Sind Sie daher? Kommen Sie aus dem Gebiet oder warum ausgerechnet der Nationalpark?
Nein, ich komme nicht aus dem Gebiet. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ziemlich weit oben. Aber ich war vor 2 Jahren schon einmal mit meiner Familie an der Mosel, dieses Jahr nochmal. Und die ganze Gegend dort, Mosel, Hunsrück, der Nationalpark, spricht uns so an, dass wir auf alle Fälle wieder hinwollen. Und als wir das erste Mal da waren, mit einem Mal, diese ganze Szenerie, da fingen die Gedanken an, fröhlich zu plätschern und ich habe im Ferienhaus auf dem Balkon gesessen und habe die ersten Zeilen für plötzlich Brause niedergeschrieben.
Liebe Frau Bund, wie ist denn das mit anderen Kinderbüchern? Was ärgert Sie, wenn Sie andere Kinderbücher in die Hand nehmen? Wo kann man fette Kinderbuchfehler machen sozusagen?
Also ganz viele Kinderbücher sind großartig. Ich bin ja auch absolute Kinderbuchleserin. Aber manchmal kriege ich doch was in die Hände, wo ich denke, nein, das geht jetzt gar nicht. Was ich zum Beispiel nicht mag und wo man auch viele Leser bei verliert, ist, wenn der Anfang sich langatmig hinzieht und es passiert erstmal gar nichts und es wird nur erklärt und es wird nur geredet. Wenn ich die Kinder mitnehmen will, so meine Erfahrung, dann muss ich mit der Spannung direkt auf der ersten Seite einsetzen. Ich muss die Kinder sofort in die Geschichte mit reinnehmen. Ja, das wäre so ein Punkt. Und noch ein Punkt, den ich gar nicht so mag, ist, wenn die Charaktere nicht ausgeformt sind, wenn die Charaktere einfach flach sind und beliebig reagieren, wenn man die austauschen könnte und keinen Wiedererkennungswert hat und ich auf Seite 58 irgendwann denke, Moment, wer war dies, wer war das, war das eine Person?
Mhm. Also, es gibt ja in letzter Zeit unheimlich viele so Kinderbücher, jetzt gerade für Mädchen, wo es um Einhörner, magische Wesen, Pferde, also so, aber so verzaubert, ne? Also so realitätsfremd. Ist das jetzt gut, weil sich unsere Kinder damit wegträumen können, oder ist es einfach zu weit von der Realität entfernt und ist vielleicht doch nicht so gut für so eine Kinderseele?
Ich glaube, das ist gut. Alles, was Kinder lesen und wo sie sich drin wohlfühlen, ist gut.
Und auch beim Comic?
Ich würde sagen, ja. Also wenn Kinder lesen, ist es eigentlich für die Lesegeläufigkeit relativ egal, was sie lesen.
Also mir ist aufgefallen, mein Kind liest ja eigentlich gerne und ich bin auch die größte Buchverschenkerin unter der Sonne. Mhm. Also das gibt's bei uns ganz, ganz oft. Aber sie hat jetzt die Comics für sich entdeckt und am Anfang dachte ich, ach nee. Und dann merke ich, die haben eine ganz eigene Sprache und die haben auch sehr erwachsene Ausdrücke. Und manchmal finde ich das gar nicht so schlecht, weil wenn sie was nicht versteht, fragt sie. Das heißt, sie erweitert so ein bisschen ihren Wortschatz. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich lasse sie natürlich jetzt nicht nur Comics lesen, aber wenn jetzt mal so ein Kind gar nicht lesen will, ist so ein Comic ja auch ein Anfang, oder?
Ich denke, klar, auf alle Fälle. Alles, was das Kind liest, ist ein Anfang. Wir haben mal diverse Sachen zum Lesen mit in die Schule mitgebracht und hatten ein Telefonbuch dabei. Da haben sich 2 Kinder hingesetzt und haben Telefonbuch gelesen und hatten Spaß ohne Ende, wenn sie da Namen wie Otto vor dem Genschenfelde und Ornellenfitsch rausgefischt haben. Also, was sie lesen, ist gut. Und auch im Hause Bund stehen Comics ganz hoch im Kurs. Und da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Palette an schönen Comics für Kinder.
Kinder zum Lesen zu bewegen ist manchmal eine schwierige Aufgabe. Manche Kinder lieben das, so wie ich, als ich klein war. Ich konnte versinken in Buchwelten. Aber ich war auch in einer anderen Zeit zugange, leider, muss ich mal sagen. Weil es war einfacher, weil du konntest, es gab nicht so viel im Fernsehen. Ja. Es gab 3 Programme und dann ist gut. Mhm. Und deshalb hat man viel mehr gelesen, denke ich. Und Steffi, wie sehen Sie das? Lesen ist wichtig. Warum?
Lesen ist wichtig, weil Lesen Tore zu anderen Welten eröffnet, zum einen. Und zum anderen, für ganz viele andere Tätigkeiten benötigen wir Lesen. Ohne lesen zu können, kommt man nur verdammt holprig durch die Welt.
Was kann man denn als Eltern tun? Weil ich kenne einige Eltern, die sind der Verzweiflung nahe, weil die Kinder wirklich überhaupt nicht lesen möchten. Was kann ich als Eltern machen, um die Kinder so ein bisschen zum Lesen zu kriegen?
Ach, kommt halt immer aufs Kind drauf an. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Kinder schon früh Bücher kennenlernen und wirklich früh erfahren, wenn ich den Buchdeckel aufklappe, kann ich in diese Welt eintauchen. Also ich würde empfehlen, ganz viel vorlesen, die Kinder praktisch in Büchern zu baden und darauf zu achten, was mag das Kind? Und ja, dann lese ich zum 38. Mal Pettersen und Findus oder Lieselotte oder was auch immer vor. Das finde ich ziemlich wichtig. Denn wenn die Kinder die Bücher kennen und lieben lernen, bevor sie total in die Handy- und Tablet-Welt eintauchen, ich glaube, da gerät das Buch zumindest nicht so ganz ins Hintertreffen.
Ja. Dann gibt's natürlich noch eine Internetadresse. Da kann man mehr über Steffi Bund erfahren. www.lesewonne.de. Liebe Frau Bund, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview und ich hoffe, wir lesen noch viele Kinderbücher von Ihnen.
Ja, im November wird es das nächste geben und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
Ja, das war schön und ich kann es nur immer wieder sagen, kein Tablet dieser Welt und kein Netflix dieser Welt ersetzt ein schönes Buch, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ich finde, wir sollten unseren Kindern da schon mehr zutrauen und ich weiß, dass das Arbeit ist. Das war bei meiner Tochter auch so. Ich habe der immer schon vorgelesen und das fand sie auch immer toll. Als sie dann lesen konnte, da musste man schon so ein bisschen schubsen, ne? Also da musste man mit ihr zusammen tolle Bücher aussuchen. Ganz am Anfang haben wir dann zusammen ein Buch gelesen, also sie ein Kapitel, ich ein Kapitel, immer abends vorm Einschlafen. Das dauert, weil auch für Kinder ist die Versuchung ganz, ganz groß zu fragen, Mama, kann ich heute noch was von meiner Serie gucken? Wir haben jetzt einen Deal, 2 Abende darf sie Serie gucken von Montag bis Freitag und 3 Abende darf sie lesen. Manchmal muss man sich durchsetzen und ich bin sicher, dass das den Kindern gut tut. Versucht es einfach, gebt nicht auf und seid eben auch ein Vorbild. Wenn eure Kinder euch nie mit einem Buch in der Hand sehen, dann ist es natürlich schwierig, denen klarzumachen, dass sie lesen sollen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche. Macht es euch richtig schön und denkt dran, nur die Gegenwart zählt.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.